Ich grüße euch herzlich von mir, von meiner Familie, auch von meiner Gemeinde in Fresno, Kalifornien. Als ich hier saß heute Morgen, habe ich an die erste Predigt gedacht, die ich hier gehalten habe. Ich habe kein Wort verstanden. Hatte es 3 Wochen vorher auf Englisch geschrieben. Meine Frau hat es vermutlich gut auf Deutsch übersetzt. Ich habe es dann geübt und geübt und geübt und rote Striche heißt hier atmen und blaue Striche hier Silbe betonen und langsam habe ich total vergessen, um was es ging in der Predigt, aber ich habe es gehalten. Nachher kam jemand zu mir, hat mit mir etwas in Deutsch gesagt und habe gesagt, ich verstehe kein Deutsch. Sehr schön, hier wieder zu sein. Das ist schon 24 Jahre her. Ich wurde wieder einmal eingeladen zu predigen. Die Gemeinde hatte mir einige Texte zur Auswahl gestellt und so wählte ich Matthäus 9, 9 bis 13. Wir werden es auch sehen. Ich dachte, das ist eine schöne, nicht sehr kontroverse Erzählung, die sich gut für eine mutmachende Predigt eignete. Eine nette, ungefährliche Bibelstelle. Hier sitzt Matthäus, der Zöllner, an seinem Zoll. Jesus ruft ihn und er verlässt alles, um Jesus nachzufolgen. Dann gestaltet er eine große Party, um sein neues Leben zu feiern. Eine nette, ungefährliche Stelle über den vorurteilsfreien Jesus und seinen neuen Jünger, Matthäus, der Erfinder der Party-Evangelisation. Beim Vorbereiten geschah dann das Unerwartete. Der Text zog mich tiefer und tiefer in das Matthäus-Evangelium hinein und vor allem in dessen Verwendung des Begriffes Zöllner. Bald musste ich auch andere Stellen nachlesen. Und so geschah es, dass eine Predigt, die über Party-Evangelisation hätte werden sollen, am Ende zu einer Predigt über Ethik und über Urteilsvermögen wurde und damit zu einer Predigt der Herausforderung in einer pluralistischen Welt und manchmal auch in einer pluralistischen Gemeinde, Jesus treu nachzufolgen. Diese Entdeckungsreise möchte ich heute mit euch ein bisschen nachvollziehen. Matthäus wusste, was es hieß, abgelehnt zu werden. Er war ein Zöllner. Wir reden hier nicht von jemandem, der eine schöne Stelle beim Finanzamt hat. Wir reden von der Art von Zöllnern, die vollkommen verhasst waren. Jedenfalls von allen Juden, in vom Rom besetzten Palästina des ersten Jahrhunderts. Dies waren die Leute, die ein sehr repressives und ungerechtes Steuersystem unter einem eroberten Volk verwalteten. Und wenn es Juden waren, die diese Rolle spielten, dann waren sie doppelt gehasst. Dafür, dass sie Zöllner waren und dafür, dass sie Verräter waren. Kollaborateure mit der Besatzungsmacht. Sie wurden sogar dreifach gehasst. Denn das System funktionierte so, dass alle möglichen Arten von Korruption gepflegt wurden. Vierfach gehasst eigentlich, denn sie waren ständig zeremoniell unrein. Immer im Kontakt mit Fremden und deren Waren, die versteuert werden mussten. Matthäus war also ein Zöllner. Und das bedeutete, alle wussten, dass er ein Verräter war, ein unehrlicher Mann, unrein, skrupellos, Abschaum der Gesellschaft. So kamen dann auch die oft verwendeten Brandmarkungen zustande. Man redete von Zöllner und Sünder oder Heiden und Zöllner oder Zöllner und Prostituierten. Alles in der Kultur der damaligen Welt sagte, wenn du ein Zöllner bist, dann geh uns aus den Augen. Du gehörst hier nicht. Du bist schuldig durch deine Entscheidungen, durch deine Loyalitäten, durch deinen Charakter, durch deinen Kontakt mit anderen. Matthäus verstand, abgelehnt zu werden. Und dann erfuhr Matthäus, was es heißt, akzeptiert zu werden. Stellt euch vor, was es für diesen Matthäus bedeutete, als dieser Jesus, von dessen Lehre, dessen Wundertaten, dessen Barmherzigkeit alle schwärmten, als dieser Jesus Matthäus am Zoll sitzen sah und sagte: Hey Matthäus, schön dich zu sehen, wie geht's heute? Mensch, ich habe ein Angebot für dich. Eine Einladung eigentlich. Wie wär's, wenn du mitkämst und einer meiner Nachfolger würdest? Ich hätte dich gerne dabei. Du kommst doch, oder? Na gut, ich komme mit, stammelte Matthäus vielleicht, zu erstaunt zu wissen, welches Wunder größer war. Dass er Ja sagte oder dass Jesus ihn überhaupt einlud. Könnt ihr euch die Veränderungen in seinem Leben vorstellen? Gestern ein gehasster, unreiner, unehrlicher, kollaborierender Zöllner. Heute ein Nachfolger Jesu. Dabei zu lernen, was es heißt, ein treuer Teilnehmer am Reich Gottes zu sein. Und so gestaltete dieser Matthäus eine Party. Vielleicht sagte er sich, wenn dieser Jesus bereit ist, mich in seinen Kreis aufzunehmen, dann wird er wohl auch jeden anderen aufnehmen. Also kaufte er die Würstchen, bereitete die Salate vor, bestellte Getränke und lud seine Freunde ein. Zöllner und Sünder heißen diese Freunde, wenn die Pharisäer von ihnen redet. Und natürlich lud er auch noch Jesus ein. Ach ja, und noch einige ehemalige Fischer, die gar nicht zu sagen haben, ob Matthäus zu ihrer Gruppe gehören darf oder nicht. Das entscheidet nur Jesus. Die Pharisäer sind entsetzt, aber ihr Meckern wird nur zum Anlass dafür, dass Jesus erklären kann: Gerade für solche Menschen wie Matthäus bin ich gekommen. Genau solche hat Jesus am allerliebsten in seinem Freundeskreis. Er erklärt, dass es Barmherzigkeit ist und nicht religiöse Opfer, was Gott am meisten gefällt. Das ist also Matthäus. Wir wissen eigentlich recht viel von ihm. Wir wissen von seinem frühen Leben als Außenseiter, als Zöllner. Wir wissen von seinem neuen Leben als einen von Jesus eingeladenen und geliebten Nachfolger. Wir wissen auch von seinem Wunsch, dass auch andere Jesus kennenlernen, dass auch sie dem Mann begegnen mögen, der ihn annahm und der sein Leben veränderte, damit auch ihr Leben von diesem Jesus verändert und erfüllt werden kann. Aber jetzt meine Frage an euch: Was wissen wir sonst noch über diesen Matthäus? Doch, ja, wir wissen, dass er auch ein Schriftsteller war. Oder zumindest einer wurde. Weiß jemand, welchen Verkaufsschlager er schrieb? Natürlich wissen wir das. Es ist nicht zufällig, dass unser Text, der über einen Matthäus spricht, aus einem Buch stammt, das auch Matthäus heißt. Das ist derselbe Mann. Der Mann, der Ablehnung hautnah erlebt hatte und dann Annahme auch erlebte, dieser Mann schrieb Jahrzehnte später dieses so wichtige Buch, mit dem unser Neues Testament beginnt. Und dieser Matthäus will mit Hilfe seines Buches seine Leser mit diesem Zöllner annehmenden Jesus bekannt machen. Wäre es nicht vielleicht interessant zu beobachten, was dieser Matthäus, dieser ehemalige Zöllner, sonst noch in seinem Buch über Zöllner schreibt. Ich wusste schon lange, dass das Lukas-Evangelium eine besondere Betonung auf Zöllner legt. Zum Beispiel auf Zachäus, dem kleinen Mann mit dem großen Herzen, und auf den demütigen Zöllner, der im Tempel auf seine Brust schlägt und dann gerecht nach Hause geht, während die Gebete des Pharisäers, der den Zöllner so verachtete, noch nicht einmal so hoch wie die Tempelwände gingen. Es war mir aber nie vorher eingefallen, nachzuschauen, ob das Matthäus-Evangelium vielleicht auch eine besondere Botschaft über Zöllner beinhaltet. Und siehe da, die Botschaft ist unverkennbar da. Matthäus erzählt in Kapitel 9 seine eigene Bekehrungsgeschichte, aber dann in Kapitel 10 listet er die Männer auf, die Jesus als seine Apostel berief. Haben wir den Text? Ja. In dieser Liste nennt er von keinem den früheren Beruf, bis auf eine Ausnahme, seinen eigenen, auch wenn er alle Berufe kannte. Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas, und Matthäus der Zöllner und so weiter. Ich denke, dass er es Jahrzehnte später immer noch kaum begreifen konnte, was Jesus für ihn, für diesen Zöllner getan hatte. Und dann kommt Kapitel 11. Dort zeigt uns Matthäus, dass sogar die Feinde von Jesus manchmal richtig verstanden, worum es Jesus ging. Sie gaben Jesus den Spottname Freund der Zöllner und Sünder. Aber von wem hören wir das? Wir hören das aus dem Munde von Jesus selbst. Als ob er sagen wollte, genau, das bin ich auch. Und Matthäus fügt noch sein eigenes Votum hinzu, als er in seinem Buch nochmal seinen früheren Beruf extra erwähnte. Als ob er auch sagen wollte, ja, so ist es, habe ich selbst erlebt. Und dann kommen wir zu Matthäus 18. Mitten in diesem Kapitel finden wir die sogenannte Regel Christi. So haben die Täufer der Reformationszeit den Text genannt. Hier ist eine Vorgehensweise, wie eine Gemeinde handeln soll, wenn einer in Sünde gerät. 4 Schritte, die alle das Ziel haben, den in die Irre gehenden zurückzugewinnen. Also Texte einfach lesen und dann einfach tun, funktioniert nicht immer so hervorragend. Das haben wir gestern und vorgestern gründlich angeschaut. Aber die Prinzipien des Textes kann man oft schon erkennen, auch wenn man nachher noch darüber reden muss, wie könnte das in die Praxis umgesetzt werden. Also wollen wir einfach sehen, was hier steht. Erst versucht ein Einzelner, den Menschen zurückzugewinnen. Dann versuchen 2 oder 3. Schlägt auch dieser Versuch fehl, dann geht es der ganzen Gemeinde an. Damals vielleicht 30 Geschwister, die all den Betroffenen gut kannten und liebten. Und was, wenn das auch nicht geht? So, warum riskiere ich jetzt in einer Predigt über Zöllner einen solchen Stich ins Wespennest? Deswegen, weil hier mitten in diesem Kapitel, genau wo die Regel Christi den Höhepunkt erreicht, noch einmal das Wort Zöllner auftaucht. Matthäus, der konvertierte Zöllner, hat schon entdeckt, was Jesus mit Zöllnern tut, wie er sie einlädt, sie annimmt, mit ihnen isst. Und an dieser Stelle will dieser gleiche Matthäus der Gemeinde sagen, was sie mit Zöllnern tun soll. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Also was soll die Gemeinde mit Heiden und Zöllnern tun? Sie meiden, ausschließen, unter die Bahn stellen? Wie sind wir je auf die Idee gekommen, dass es bei der Regel Christi darum geht? Was hat je dazu geführt, dass irgendjemand meinte, dass dieser Matthäus, der am eigenen Leib erfahren hatte, wie Jesus mit Zöllnern umging, dass er hätte meinen können, weg mit ihm, meidet ihn, verstoßt ihn, als er schrieb, sei er für dich wie ein Zöllner? Ich denke, Matthäus will das Gegenteil sagen. Ich denke, der Vers bedeutet, liebt ihn. Nehmt ihn an, esst mit ihm und fordert ihn weiterhin heraus, sein Leben von Jesus verändern zu lassen, damit er ein immer treuerer Nachfolger Jesu wird. Sucht ihn wie ein Schafhirte, ein verloren gehendes Schaf. Und bringt ihn in die Schafherde wieder zurück. Und wenn Matthäus schreibt, sei er für dich wie ein Heide, wie in aller Welt hätte er meinen können, geh ihm aus den Augen, wenn er sein Evangelium mit einem Missionsbefehl abschließt, wo die Gemeinde ausgesandt wird, auch die Heiden einzuladen, ein Leben mit Jesus zu entdecken. Als Matthäus schrieb, sei er für dich wie ein Zöllner, muss er gemeint haben, geh genauso mit ihm um, wie Jesus mit mir umgegangen ist. Er liebte mich. Er nahm mich an. Er lud mich ein. Und als Matthäus schrieb, sei er für dich wie ein Heide, muss er gemeint haben, wenn es sein muss, geh bis ans Ende der Welt, um ihn wieder zurückzubringen. Nur dieses Kapitel setzt voraus, dass wir erkennen können, was Sünde ist. Dass wir erkennen können, ob jemand abgewandert ist oder nicht. Und dafür brauchen wir das ganze Kapitel, wo klar gesagt wird, das ist nur möglich, wenn wir demütig wie Kinder sind. Wenn wir Sünde ernst nehmen. Wenn wir auch selber wissen, dass wir Sünder sind. Wir alle wissen, dass es sehr viele Themen gibt, wo wir überhaupt nicht einig sind, ist das jetzt eine Sünde oder nicht. Dass es viele Themen gibt, wo im Laufe der Zeit wir unsere Meinungen ändern. Oder wo Gemeinden absolut gegensätzliche Meinungen dazu haben. Oder wo es selbst in einer lokalen Gemeinde ganz schwierig ist, Konsens zu finden. Das macht uns nicht unbedingt glücklich, dass oft alles so unklar bleibt, dass wir so unterschiedliche Glaubensüberzeugungen haben. Spricht die Bibel nicht ganz klar? Doch, meinen wir oft, und der andere liest die gleiche Bibel und sieht was anders. Und genau deshalb muss die Gemeinde immer so versuchen zu sein, wie die Gemeinde wie in Matthäus 18 beschrieben. Demütig wie Kinder bleiben. 70 mal 7 mal vergeben können. Sünde und Verführungen dazu ernst nehmen im eigenen Leben. Die Schwachen schützen. Gemeinsam binden und lösen. Und entdecken, dass Jesus in der Mitte ist. Dann werden wir auch in der Lage sein, die schwierigen Themen anzupacken und wenn nötig, gemeinsame Entscheidungen auch zu treffen. Und manchmal ist die Entscheidung, dass wir uns gegenseitig freisetzen, das zu tun, was jeder für richtig hält. Und manchmal ist die Entscheidung, dass etwas als nicht akzeptabel erklärt wird. Je nach Thema, je nach Situation, je nach Überzeugungen. Und wenn wir solche Entscheidungen treffen, dann sind sie auch verbindlich. Denn sie gelten auch bei Gott. Was ihr auf Erden bindet, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden löst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Solche Entscheidungen werden weder als unfehlbar noch als unveränderbar gesehen. So hat die Urgemeinde das auch vorgelebt. Und jetzt müssen wir nur noch einen kleinen Punkt beachten. Was ist dieser vierte Schritt und was führt dazu? Wenn es unter vier Augen nicht klappt, wenn es in einer ganz kleinen Gruppe nicht klappt, wenn unter Umständen es wirklich notwendig ist, dass die Gemeinde als Gemeinde handelt, warum? Dann kommt der vierte Schritt. Wir müssen zugeben, dass unser Bruder oder unsere Schwester zu einem Außenseiter geworden ist. Nicht dahin geschoben wurde, sondern wie ein Schaf abgewandert war. Dann ist er oder ist sie wie Matthäus, der noch am Zoll saß. Was machen wir dann? Wir laden ihn ein. Aber wie ist er ein Außenseiter geworden? War es deswegen, weil die Sünde so gravierend war? Davon sehe ich keine einzige Spur in dem ganzen Kapitel. Damit hat es gar nichts zu tun. Der vierte Schritt ist nicht deswegen notwendig, weil jemand zu viel trinkt oder Ehebruch begeht oder Geld unterschlägt oder Geschäftspartner betrügt. Der Grund wird genannt im Text. Er hat nicht auf die Gemeinde gehört. Darum geht es. Das ganze Kapitel setzt ein Gemeindeverständnis voraus, wo wir tatsächlich eine verbindliche Gemeinde sind. Und wenn jemand dann später sagt, ich werde gar nicht mehr so wie eine verbindliche Gemeinde leben wollen, dann laden wir sie wieder ein. Dieser Text setzt eine radikal verbindliche Gemeinde voraus. Eine Gemeinschaft, welche die Gegenwart Jesu und die Führung des Heiligen Geistes nicht in erster Linie im privaten Gewissen des Einzelnen sucht, sondern in der Gemeinschaft, die in Jesu Namen lernt, zu binden und zu lösen. Eine Gemeinde, die das ganze Kapitel in die Praxis umsetzt, nicht nur die Verse 15 bis 17. Doch es gibt schwierige Entscheidungen, aber die Gemeinde ist mit dem ausgerüstet, was die Gemeinde braucht, um solche Entscheidungen auch treffen zu können. Und wenn die Gemeinde solche Entscheidungen trifft, dann werden sie im Himmel bestätigt. Nicht unfehlbar, nicht unveränderbar, aber wir helfen uns gegenseitig danach zu leben. Und wenn jemand dann später sagt, doch, ich weiß, dass wir es so entschieden haben, aber ich will nicht mehr danach leben, dann versuchen wir mit aller Mühe und mit aller Liebe und mit allen von Jesus gegebenen Schritten, diesen wieder ins Gemeindeleben zurückzubringen. Als ein wiederhergestellter Insider. Oder, wenn notwendig, als einen wiedergefundenen und heimgebrachten Außenseiter. Und wenn die zurückkommen, dann machen wir unsere Arme und unsere Herzen weit auf und nehmen sie wieder ein, so wie Jesus es mit den Zöllnern tat und die Urgemeinde mit den Heiden. Und wenn wir das tun, dann gehe ich davon aus, dass wir auch viele Partys feiern werden. Amen.